herzlich willkommen zu Folge 195 vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir zusammen in der Aufnahme ist der Jan. Hallo Jan.
Hallo Lu, es freut mich. Auch wenn es eine kleine private Runde ist, die wir hier heute Abend abhalten.
Aber ja, freut mich auch. Sehr, sehr lauschig, sonst keiner von den anderen beiden da. Aber ich glaube, wir machen das uns auf jeden Fall auch richtig nett. Und wir haben ja dann auch doch das ein oder andere zu besprechen. Deswegen wird uns hier, glaube ich, kaum langweilig werden. Du warst ja nicht dabei in der Folge, die wir quasi zwischen den Jahren aufgenommen haben, in unserer letzten Folge, als wir ja schon auch so ein bisschen auf die Rückrunde geblickt haben. Du hast jetzt natürlich so ein bisschen das Glück, dass seitdem nochmal irgendwie 2-3 Wochen ins Land gegangen sind und du jetzt auch schon das erste Rückrundenspiel gesehen hast. Kannst du vielleicht ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, wie siehst du denn die Chancen der Fortuna für die Rückrunde und vielleicht ja auch dazu, dass man irgendwie da nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen könnte?
Ist vielleicht ganz gut, dass Tim und Mori heute Abend nicht dabei sind, diese beiden unverbesserlichen Optimisten, weil ich wäre eher Team Pessimismus gewesen, also dein Team, weil mir diese Kombination aus nicht klarem Spielsystem plus Lücken im Kader, das ist irgendwie keine gute, auf die ich mal aufbauen kann. Und jetzt können wir natürlich überlegen, ob uns dieses Spiel gegen Darmstadt da irgendwie mehr zu sagt oder was sich da verändert. Aber es hat sich ja in der Zwischenzeit auch wieder was getan. Aber es ist vielleicht wird interessant sein, dass ausgerechnet wir dann dieses erste Spiel der Rückrunde besprechen werden und auch jetzt die Veränderungen im Kader, ohne dass uns da irgendwer mit, ja, aber seht das doch mal so. Nein, nein, es wird alles schlecht.
Vielleicht. Es wird alles schlecht, ja. Ja, das vielleicht nicht, aber ob jetzt dieses eine Spiel, so viel kann ich vorwegnehmen, meine Einschätzung, daran hat sich jetzt auf jeden Fall durch dieses Spiel auch nicht allzu viel geändert, auch wenn, ja, dass er vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle schon ein Schritt nach vorne gewesen ist in der Entwicklung, aber dazu kommen wir vielleicht dann erst in ein paar Minuten, würde ich sagen. Vorher müssen wir dann noch ein bisschen was an den Themen abfrühstücken, die neben dem Spielfeld so passiert sind. Und das sind vor allen Dingen in der Winterpause dann ja häufig Kaderbewegungen. Erstmal vielleicht noch das Aktuellste ist, dass die Fortuna Sima Suso an Hansa Rostock ausleiht. Da trifft er auf King Manu, der schon seit Sommer da irgendwie auch ist. Ich glaube, den haben lange Verletzungen zurückgeworfen. Ist jetzt im Winter, irgendwie im Dezember, November, Dezember, hat er dann, glaube ich, irgendwie sogar mal 3 Spiele von Anfang an gemacht, als er dann mal die Chance bekommen hat, das auch ziemlich gut gemacht hat. Allerdings jetzt, glaube ich, am ersten Spiel der Rostocker nicht von Anfang an wieder gespielt, jetzt im Januar. Ich bin gespannt, wie viel Einsatzzeiten Suso da erhalten wird. Wahrscheinlich auch nicht allzu viel, aber, und das ist, glaube ich, die Hauptsache, wesentlich mehr, als er das wahrscheinlich bei Fortuna bekommen hätte.
Jo, das denke ich mal auch. Es ist interessant, dass die alten Uwe-Klein-Verbindungen immer noch funktionieren. Wenn man überlegt, warum dann ausgerechnet 2 Spieler nach Rostock wechseln, weiß ich nicht, ne?
Fand ich auch irgendwie bemerkenswert. Ich habe sogar mal ganz kurz geschaut, wer bei Rostock da gerade so in der Verantwortung ist. Da ist mir irgendwie auch zumindest nicht auf den allerersten Blick mit 10 Sekunden Recherche, die ich da investiert habe, jemand aufgefallen. Aber heißt auf jeden Fall für uns, dass wir wahrscheinlich immer mal wieder jetzt in der Rückrunde einen Blick auf Hansa Rostock werfen werden. Na gut, dann ist es halt eben so.
Also ich schau mal kurz, wer der Berater ist. Entschuldigung, das hätte man vorbereiten können, aber warum sollte man das tun, wenn man es auch live machen kann und dann hier. Nee. Ich sehe ich jetzt
nicht. Du hoffst jetzt natürlich sowas zu finden wie Ugon und Tim
Hoffenheim. King Manu und keine Ahnung was. Nein, nein, es ist ist mir jetzt auf den Anhieb nicht. Vielleicht ist es Zufall, wer weiß es schon.
Wird dann auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zumindest mal ein paar Sekunden in diesem Podcast an Hansa Rostock gedacht haben. Von daher werden wir das wahrscheinlich dann irgendwie auch irgendwann in diesem Jahr nochmal weiter aufgreifen.
Dass wir uns zumindest fragen, ob das Zufall ist, dass da ein Verein XY involviert ist. Und dann suchen wir eine personelle Gemeinsamkeit. Kommen wir gleich mal zu, vielleicht. Aber wir wollen ja erstmal über Felix Klaus sprechen.
Genau. Es gehört dann eben zu Felix Klaus gehört zu den Spielern, die Fortuna eben auch verlassen haben. Eventuell könnte man auch noch Dennis Jastrzemski nennen, als jemanden, den man kurz erwähnen sollte. Der hat sich wohl im privaten Kontext verletzt und wird diese Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dasselbe gilt eben auch für Felix Klaus, der zu Greuther Fürth wechselt. Jan, hast du das kommen sehen? Das kam ja, auch wenn Felix Klaus in den letzten Spielen der Hinrunde ja ziemlich außen vor war, speziell nach dem Systemwechsel, kam das ja schon, glaube ich, für uns alle auch ein bisschen aus dem Nichts, oder?
Absolut. Aber wir müssen gleich über die Auswirkungen auf den Kader sprechen. Es ist schon, da ist der Fortuna schon, glaube ich, ein bisschen was geglückt. Also für diese Saison weiß man es nicht, aber ich glaube, der Vertrag wäre noch weitergelaufen. Ne? 1,5 Jahre hätte er noch gehabt. Mhm. 33, korrigiere mich. Wahrscheinlich jetzt nicht der Schlechtsverdienste von allen Fortuna-Spielern. Also ist wahrscheinlich für beide Seiten gut. Ich glaube, Felix Klaus hatte Lust, wieder zurück nach Fürth zu gehen. Vielleicht gibt es da für ihn auch eine Anschlussmöglichkeit, wie er sein weiteres Leben nach der Karriere, über das er natürlich jetzt auch noch immer stärker nachdenken wird, gestalten kann. Sein Vater ist da ja, glaube ich, auch immer noch irgendwie sehr aktiv.
Ich glaube, das wurde auch genauso kommuniziert, genau. dass es einen Anschlussvertrag geben soll. Ne?
Also das ist halt, also von daher, da ist keiner abgeschoben worden, sondern es ist halt Felix Klaus bekommt das, was ihm gut tut, hoffentlich, und worauf er Lust hat. Und also man könnte so einen Spieler wie Felix Klaus durchaus auch noch gebrauchen in der zweiten Hälfte dieser Saison, das will ich gar nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich für die Planung im nächsten Jahr und für den Spieleretat nicht total schlecht, wenn man da eine Platz frei gemacht hat.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass man damit jetzt im Sommer halt diese Flexibilität im Budget einfach hat, sich da neu aufzustellen. Und neu aufstellen kann ja natürlich eben auch heißen, dass man halt einen Quarteng verpflichtet, wenn das im Sommer oder im Frühjahr Sinn ergeben sollte. Aber dass man da halt einfach die Entscheidungshoheit wieder gewinnt, ne? Weil ich glaube, dadurch, dass man halt im Budget halt so dermaßen am Limit agiert, sind einem immer wieder die Hände gebunden und man kann halt kaum gestalten, und da hat man jetzt einfach wieder mehr Möglichkeiten, und das ist einfach unglaublich wichtig. Und dazu hat, das haben wir ja am Ende der Hinrunde schon auch gesehen, Felix Klaus nicht mehr so richtig ins System gepasst, hat allgemein auch ein bisschen abgebaut zur letzten Saison. Also auch bevor das System umgestellt wurde, hat er da nicht unbedingt glänzen können. Und man weiß natürlich immer auch, gerade bei so Flügelspielern, wo halt einfach die Agilität somit das Allerwichtigste ist, nicht, wann da nicht irgendwie der Punkt kommt, wo Spieler dann vielleicht einfach nicht mehr so richtig auf ihr altes Level halt kommen. Und ja. Es steht absolut in den Sternen, ob Felix Klaus nochmal zu diesem soliden Spieler geworden wäre, der er halt die letzten Jahre gewesen ist. Aber natürlich verbaut man sich damit halt eben auch die Chance darauf, dass er nochmal zu diesem Spieler werden kann. Und genau wie du sagst, so ein Felix Klaus der letzten 4 Jahre, für den hat man in seinem Kader, glaube ich, einfach immer Verwendung. Ne? Also ich glaube, wenn man sich das anschaut, der ist jetzt 4 Jahre da gewesen und einfach ein Musterbeispiel an Verlässlichkeit gewesen. Kaum ausgefallen, fast immer gestartet, hat einfach viele Sachen auf einem mittleren bis gutem Niveau gemacht. Ne? Also es war einfach ein Spieler, der kaum offensichtlich große Schwächen hatte und einfach fast immer einfach verfügbar war für den Trainer. Und das ist einfach unglaublich viel wert, glaube ich. Und das wird uns schon, das wird uns schon fehlen.
Vor allem, weil ja jetzt, auch nach der Verpflichtung, über die wir jetzt gleich reden, eigentlich da auf der Position, die er eingenommen hat, die rechte Außenposition im offensiven Bereich, da hat man vielleicht noch Jonas Niemitz und ansonsten hat man da niemanden.
Und man hat ja eigentlich eh schon das Problem, dass man eigentlich dass man jetzt für dieses System mit den Flügelverteidigern, dass man da eigentlich auf den Flügeln vielleicht ein bisschen unterbesetzt ist. Und rechts jetzt ja irgendwie nochmal ganz besonders. Also das finde ich schon krass und ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das halt irgendwie angehen will, vor allen Dingen, weil das ja eben auch nicht die einzige große Kaderbaustelle eigentlich ist.
Ich
Während
finde
man eben
aber,
jetzt an
ja,
anderen Orten im
lass
Kader
mich.
fast schon zu gut besetzt ist.
Ja, aber das ist, finde das, was du sagst, ich bin mir nicht so sicher, ob es ist, glaube ich, bei dem aktuellen System mit der Fünferkette sogar noch am ehesten verzeihbar, dass er nicht da ist, Felix Klaus. Ich würde fast sagen, und darüber können wir dann ja auch beim nächsten Spieler, der nämlich der Neuverpflichtung reden. Ich lese das als stärkeres Commitment hin zu diesem System, das wir dann auch gegen Darmstadt gesehen haben.
Ja,
Weil man jetzt,
absolut.
also weil diese Außenposition im offensiven Bereich einfach, also eigentlich nicht besetzt ist. Also tut mir leid, Leon Niemitz kann das natürlich auch mal machen, aber eigentlich nicht. Und wenn, dann eher vielleicht, für ihn gibt es die Position auch mit dieser Fünferkette quasi, dann bringt man ihn halt für Lundal, wenn halt irgendwas ist. Wobei ehrlicherweise auch da können wir nochmal drüber reden, ob man sich dann halt auch dieser Nimitz-Waffe vielleicht entledigt hat ein bisschen. Weil in welchen Situationen wird man ihn jetzt bringen auf der Position dann?
Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man vielleicht
Ja.
doch mehr als wir vermuten mit Tim Rossmann auf der linken Position plant. Also dass man dann halt quasi sagt, man hat halt drei spielfähige oder Spieler mit Stammspielerpotenzial für diese beiden Flügelverteidigerpositionen oder Schienenspielerpositionen mit Lundahl für rechts, Rossmann für links und Emma für beide Positionen. Und dann hat man halt eben noch so Leute wie Gavory und Zimmermann, die du halt auch immer dahinstellen kannst, die aber eigentlich das ja nicht als ihre, also die das halt eigentlich nicht als ihre Spezialposition haben und denen das nicht so wirklich liegt, da glaube ich, die ganze Seite alleine beackern zu müssen. Aber man kann halt eben auch mal vielleicht ein Spiel irgendwie damit durchkommen oder auch mal ein paar Minuten irgendwie damit durchkommen. Und wenn man irgendwie mehr Offensive will, hat man eben auch Niemels, den man da hinstellen kann. Wenn man sehr viel Offensive will, kann man vielleicht sogar mal einen Van Brederode da hinstellen, ne? Wenn man irgendwie mal 20, 30 Minuten Sturmlauf halt irgendwie haben will gegen einen Abstiegskandidaten oder sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man damit irgendwie plant, durchkommen zu können, so wie es jetzt ist. Aber es ist natürlich irgendwie nicht optimal, weil, glaube ich, auch man dann halt in so einem Fall wie, dass man da eben auch einen Tim Ross mal hinstellt, dann auch wieder hinten defensive Abstriche machen muss und so. Es ist irgendwie alles nicht hundertprozentig ideal gelöst, aber hundertprozentig ideal lösen kann man halt natürlich irgendwie selten was und irgendwo muss man halt immer Abstriche machen.
Vor allem im Winter nicht. Das ist das Ding.
Ja.
Und was aber eben auch noch dafür spricht, dass man eben weg von dieser ja, 442 oder 4231 weggeht, ist halt die Verpflichtung von Moritz Quarteng, der ja dann relativ danach, kurz danach oder kurz davor, auf jeden Fall fast zeitgleich mit der Felix Klaus Abgang verkündet worden ist, der, das las man dann ja relativ schnell eben, kein 1:1-Ersatz von Felix Klaus ist, sondern zwar vielleicht auf dem Flügel spielen kann, aber idealerweise vielleicht genau da spielen sollte, wo er dann auch am Freitagabend gegen Darmstadt eingesetzt worden ist, nämlich eher so hinter der Spitze in dem, was man vielleicht offensives Mittelfeld nennen kann, nicht nennen muss.
Ja, ich denke auch. Also alles, was man jetzt so lesen konnte und von dem auch, was wir jetzt gesehen haben, ist ja, glaube ich, in dieser Rolle als Halbraumzehner oder wie man das jetzt nennt, glaube ich, ganz, ganz gut besetzt. Ja, ein Spieler, an den wir uns vielleicht auch noch ganz gut erinnern von vor 2 Jahren. Da hatte der, glaube ich, mal eine sehr gute Saison bei Magdeburg, seitdem dann jetzt in Bochum gewesen, in der ersten Liga, da aber nicht wirklich gut funktioniert. Von daher finde ich das richtig gut, dass man den mit einer Kaufoption ausleiht. Die soll sich bei 800.000 belaufen, kann wohl noch ein kleines bisschen ansteigen, aber so kann man jetzt eben sich den Spieler genau anschauen, wenn das halt gut funktionieren sollte, wenn man davon überzeugt ist, dass man weiterarbeiten will mit ihm, dann kann man ihn halt eben verpflichten. Und ja, bekommt da jetzt natürlich wirklich einen ganz, ganz anderen Spieler als Felix Klaus. Also Felix Klaus war ja eigentlich immer der abschlussstärkste Spieler der Fortuna, jetzt eigentlich seit Jahren. Quarteng ist jetzt ein Spieler, der das speziell als Stärke hat. Also ich meine,
Also was
abschlussstark
meinst
meine
du?
ich bei Felix Klaus damit, dass er halt viele Abschlüsse hatte.
Aber nicht viele Tore
Kvarteng
getroffen.
ist stark in
Ja.
den Abschlüssen so, ne? Also
Okay.
der
So, ja.
Der kann vielleicht auch mal einen Kopfball ganz gut setzen, aber vor allen Dingen kann der eben ein 1 gegen 1 auflösen. Ist jemand, der wirklich auch ein bisschen Tempo dribbeln kann. Wir haben jetzt ja schon auch das ein oder andere von ihm gegen Darmstadt gesehen, wie er halt einfach der Mannschaft irgendwie helfen kann. Und ja, also ich glaube, der bringt einfach halt viel mehr Überraschungsmoment mit. Ne? Also ich glaube, von Felix Klaus, da war man, wusstest du immer sehr viel von dem, was du da halt erwarten konntest. Bei ja, Kvarteng habe ich das Gefühl, der hebt halt die Möglichkeiten für Erfolg stark an, aber vielleicht erhöht er auch die Chancen auf Misserfolg, einfach weil ja, das mehr halt so ein Hit-or-Miss-Spieler ist. Und ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns jetzt gerade bei Kvarteng gegen Darmstadt ganz gut aussah, vielleicht auch ein bisschen davon blenden lassen. Und ja, es ist wahrscheinlich ganz gut ist, wenn wir den versuchen, erstmal etwas nüchterner zu bewerten.
Ich glaube, das ist halt ja erstmal, nachdem man die Verpflichtung gelesen hatte, so ein klassischer Wintertransfer in der ersten Liga halt irgendwie nicht mehr das gebracht, was er sich vielleicht auch selber erhofft hat. Die Karriere ist da so ein bisschen zum Stillstand gekommen, hat aber in der zweiten Liga gezeigt, dass er halt was kann. Und das war der Grund, warum der Erstligaverein damals auf ihn aufmerksam geworden ist. Und jetzt müssen wir alle hoffen, dass die Karriere von Dieter Hecking noch weiter rund läuft, dass er noch bei weiteren Erstligisten aufschlägt, dass nämlich dann Klaus Allofs nicht nur die Dafernas aus der zweiten oder dritten Liga holen kann, wenn er seine Kumpels anruft, sondern auch aus der ersten Liga die Spieler holt. Ja, das fand ich schon so eine witzige Note, muss ich sagen, dass man erst dachte, ah ja, cool, ja, wie kommen die denn drauf? Ah ja, Dieter Hecking ist bei Bochum. Kein Zufall vielleicht.
Vielleicht.
Weiß es nicht. Ja,
Ja,
gibt es
trotzdem
immer
wollen wir
wieder.
das natürlich nicht gegen ihn verwenden. Ich glaube,
Gegen
ja, vielleicht kann es ja auch mal,
Quartenlich,
vielleicht, genau, vielleicht kann es ja auch mal durchaus funktionieren, dass halt 80% der Scouting-Arbeit des Vereins darin zu bestehen scheint, einfach alte Buddies anzurufen oder sogar immer denselben alten Buddy.
ja. Zumindest in dem Fall. Im Winter vielleicht. Im Winter ruft man Dieter Hecking an und schaut, was da so rumgeht. Ja, und dann können wir ja auch auf das Darmstadt-Spiel schauen, wo ja Kvarteng das Startelf-Debüt gegeben hat. Hat es dich überrascht oder war das für dich irgendwie oder überhaupt die Aufstellung?
Puh, also das mit dem System hatte ich ehrlicherweise so erwartet. Also auch weil sich ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele andere Alternativen jetzt wirklich angeboten haben. Ne? Speziell nachdem eigentlich klar war, dass man mit Kvarteng eigentlich nicht in dieser Klaus-Position plant, idealerweise. Also wahrscheinlich kann der auch ganz gut in einem 4-3-3 spielen, aber das hatte man jetzt ja überhaupt nicht eingeübt eigentlich. Von daher war das eigentlich jetzt erstmal das logische System, auf das man gegangen ist. Für mich hat sich nur ein bisschen die Frage gestellt, wie man, also ich fand eigentlich die Position im zentralen Mittelfeld viel, viel spannender. Und das fand Gott, wenn da reinkommt, das weiß ich nicht, was ich da für Erwartungen hatte. Ne? Das kann man natürlich nicht beurteilen. Das muss dann halt das Trainerteam beurteilen, wenn man halt so einen Spieler, der neu dazukommt, halt im Training sieht, ob das halt sofort passt. Umso schöner, dass das möglich war. Aber für mich war halt wirklich eigentlich am spannendsten, gerade weil ja Marcel Sobotka wieder ausgefallen ist. Wie geht es halt im Mittelfeld weiter? Weil wir ja eigentlich gesehen haben, die ganze Saison über, dass das die riesige Problemposition ist. Wir hatten jetzt natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass nachdem Leverkusen ja es abgelehnt hat, die Leihe von Bamba zu beenden, dass der vielleicht nochmal jetzt im Winter diesen Schritt machen kann, doch irgendwie Fortuna, ja, sich bei Fortuna noch durchzusetzen, der fällt dann einem persönlichen Hintergrund aus. Und das heißt, man steht eigentlich wieder da und weiß überhaupt nicht, wie man dieses Spiel angehen soll im zentralen Mittelfeld, weil wir ja eigentlich etabliert hatten, wenn man Johannesson als den Partner der defensiveren Sechs spielen lässt, ist man eigentlich immer hinten zu instabil. So, das war für mich eigentlich so etabliert, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass man nochmal dahin zurückgeht. Und ja, deswegen war das eigentlich die viel, viel spannendere Thematik für mich. Und ja, bei Quarteng war ich natürlich persönlich einfach, wie wir alle halt gespannt, wie er aussieht, aber es war eben nicht die, es war für mich nicht die entscheidende Personalie.
Gavory, was?
Ja, Gavory, puh. Da hatte ich natürlich sowieso große Bauchschmerzen. Ich sehe den ja schon nicht allzu gerne, wenn er als Linksverteidiger in der Viererkette, was ja sicherlich seine Sahneposition ist, aber ja, den dann halt eben alleine die ganze linke Schiene verteidigen zu lassen, ja, war mit Sicherheit jetzt nichts, wo ich ohne größere Sorgen irgendwie drauf geschaut habe.
Ja, das geht mir ähnlich. Aber ich war ja eh jetzt nicht so optimistisch, was das Spiel angeht. Deshalb muss ich sagen, dass über weite Strecken dann halt auch die positiven Überraschungen erstmal überwogen.
Also gerade am Anfang, ne? Und ich meine, ja, das ging ja anscheinend auch allen von uns so. Also auch in dem Chat, als wir vor dem Spiel mal rumgefragt haben, haben, glaube ich, alle von uns auf eine Niederlage von Fortuna getippt. Also in den Minuten vor dem Spiel und auch alle mit mindestens 3 Gegentoren. Von daher sind wir da auch wirklich dann auch alle positiv überrascht worden. Und ich finde gerade eben in den ersten Minuten, also die ersten 10 bis 15 Minuten war eigentlich die Spielphase, an dem mir Fortuna fast am besten gefallen hat. Also einfach, weil man einfach mit diesem Schwung halt irgendwie ins Spiel reingegangen ist und einfach richtig giftig war und Darmstadt unglaublich gestresst hat. Und eben auch zu Fehlern gezwungen hat. Ständig sind die Aufbauversuche von Darmstadt im Seiten ausgeendet. Man hatte halt irgendwie den einen oder anderen hohen Ballgewinn, den man halt nicht in Chancen hat ummünzen können. Aber trotzdem hat mich das wirklich sehr überzeugt und eben auch richtig gefreut. So, ne? Weil man geht natürlich mit relativ viel Unsicherheit irgendwie in so einem Neustart halt irgendwie in so eine Rückrunde rein.
Ja, das ist auf jeden Fall, das habe ich auch so gesehen, die hohen Ballgewinne waren ein Faktor, insgesamt Ballgewinne. Eigentlich gut, wenn nicht der Schiedsrichter nicht irgendwie, also der hatte einen schwierigen Tag insgesamt, nicht nur was die Fortuna angeht, aber er hat da auch einiges weggepfiffen dann. Die Darmstädter hatten am Anfang halt in den eigenen defensiven Mittelfeldpositionen noch erhebliche Probleme, weil sie, glaube ich, mit diesem Van Brederode und Quarteng noch nicht, also unsicher waren, wie sie damit umgehen sollten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war da Platz, den man nutzen konnte. Und was da halt schon zu sehen war, in diesen ersten Minuten, was dann ja auch weiter blieb im Spiel, dass halt Quarteng auf jeden Fall durch seine individuelle Klasse, die er hat, ein Faktor sein würde in diesem Spiel. Und mir ist dann halt da aufgefallen, was ich eigentlich bei der Fortuna sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Nämlich Spieler, die aufdrehen. Die den Ball mit dem Rücken zum Tor bekommen und dann sich umdrehen und aufdrehen. Und dann plötzlich mit dem Ball gegen gegnerisches Tor stehen. Und ich glaube, das hat man dann bei Quarteng. Ich glaube, man sollte jetzt auch vorsichtig sein, was man jetzt in den nächsten Wochen erwartet. Und ich interpretiere das so, dieses Spiel von Quarteng ist halt einfach das Spiel eines Spielers, der ohne Ballast spielt. Der halt weder den eigenen Ballast mit sich rumträgt, den er halt vielleicht bei Bochum angesammelt hat, weil es da nicht so gelaufen ist, der jetzt irgendwie in einer neuen Umgebung ist und halt quasi nochmal neu anfangen kann und der auch nicht mit dem Ballast der Mannschaft herumläuft, bei der er jetzt spielt. Und das, finde ich, hat man in solchen Szenen gesehen, wie er halt aufgedreht ist, wie er halt Dynamik gehabt hat. Und das kann ja auch immer wieder schief gehen. Ne? Also das sind ja immer die Risiko, da geht man ein gewisses Risiko ein und viele Fortuna-Spieler haben sich dieses Risiko eben nicht mehr zugetraut in den letzten Wochen, Monaten. Ja? Auch davor war das jetzt nicht irgendwie etwas, aber so ein... Ne? Und das war etwas, was in Kombination mit dem Platz, den man dann hatte, wirklich, wo man dachte, boah, also wo glaube ich auch viel das Positive herkam, was man dann hatte in diesen ersten Minuten.
Ja, ich glaube, da ist einfach jemand vom Spielertyp, ne, mit diesen unglaublich schnellen Bewegungen und dieser Energie, die er halt irgendwie einfach reinbringt und auch eben auch dieser Galligkeit gegen den Ball, so einfach in diesem unglaublich harten Anlaufverhalten, das hat uns gefehlt. Also ich meine, ich muss nicht drüber reden, wie sehr uns das gefehlt hat in den ersten zwei Dritteln der Saison, bis dann irgendwann mal umgestellt wurde. Da hatten wir ja einfach gar kein Pressing, das ist jetzt ja schon besser geworden, aber Quarteng hebt halt das Ganze nochmal auf ein anderes Level und zieht halt eben dann auch den Rest der Mannschaft mit. Viel von dem, was er, glaube ich, dann mit Ball eben auch sehr, sehr gut macht und was halt so unglaublich positiv ausgesehen hat, da muss man jetzt, glaube ich, mal abwarten, wie viel Halbwertszeit das halt über die nächsten Spiele haben wird, weil auch Darmstadt konnte sich, glaube ich, halt nicht so gut auf ihn vorbereiten, weil man natürlich einfach wenig von ihm halt gesehen hat in letzter Zeit und vor allen Dingen wenig davon gesehen hat, wie er eben mit seinen neuen Mitspielern halt harmoniert. Das wird, glaube ich, ähnlich sein, wie das häufig bei so Quarterbacks im American Football ist, die halt irgendwie reinkommen, gerade so junge Leute, die dann am Anfang mega gut funktionieren, aber je mehr Spiele die halt absolviert haben, desto mehr können halt die Videoanalysten der gegnerischen Teams sich das halt anschauen und jede kleine Schwäche sezieren und den Teams dann eben was an die Hand mitgeben, wie man halt dagegen agieren kann. Und darauf sollten wir uns auf jeden Fall einstellen. Aber er schafft halt in dem, was er tut, auch wenn das vielleicht in Zukunft besser verteidigt wird, eben auch Räume und Möglichkeiten für die Mitspieler. Und die werden da alle von profitieren. Und die haben jetzt ja eben gegen Darmstadt auch davon profitiert. Und da kann man natürlich vor allen Dingen, glaube ich, als offensichtlichen erstmal Marin van Brederode hervorheben, weil die beiden einfach ja sehr, sehr gut zusammen agiert haben. Und ich finde, gerade an van Brederode konnte man halt sehen, wie gut Quarteng halt dieser Mannschaft tut. Also ich meine, van Brederode hatte eh schon in den letzten Wochen der Hinrunde halt einen klaren Aufwärtstrend, den man erkennen konnte. Aber jetzt konntest du es ihm wirklich ansehen, so wie viel Bock der halt irgendwie eigentlich hatte. Und man hat das Gefühl, der hat jetzt das erste Mal jemanden, der ihn halt irgendwie fußballerisch versteht. Und ich glaube, das tut ihm sehr, sehr gut.
Das ist zu hoffen, ja. Jetzt könnte man quasi von da direkt zu dem 1-0 gehen, aber dann würde man diesem Spiel ja auch nicht gerecht werden, weil eben vorher das schon abgeflacht war, würde ich sagen. Also diese Anfangszeit, Darmstadt hat sich schon ein bisschen darauf eingestellt und es war dann sehr unspektakulär, würde ich mal sagen, was da passiert ist. Man könnte auch sagen, die haben sich neutralisiert, die beiden Mannschaften. Beide waren dann eher auf Kontrolle aus und so weiter und so fort. Aber
Also vor allen Dingen nach der ersten Viertelstunde. So, ich finde, die ersten 10, 15 Minuten, die gingen halt wirklich klar an Fortuna. Und dann hast du recht, dann verflacht das so ein bisschen. In der 20. Minute gibt es dann, glaube ich, sogar diese eine Riesenchance für Darmstadt, die aber wahrscheinlich abseits war.
Ja,
ich
war abseits.
Habe jetzt natürlich bei mir den Stadion-Eindruck unterstützt mit ein paar Highlights. Du hast es am Fernsehen gesehen. Ja. Das sah sehr nach abseits, auch selbst im Stadion. Natürlich trotzdem ganz, ganz hervorragend gehalten von Kastenmeier. Und trotzdem, weil es, glaube ich, sehr, sehr knapp abseits war, wieder mal so ein Ding, wie man das da eben auch gegen Magdeburg so häufig gefressen hat, dass man es eigentlich nicht so richtig gut macht, den Tiefenlauf da zu verteidigen. Es ist natürlich abseits, deswegen will ich da die Mannschaft gar nicht so sehr kritisieren, aber es ist, glaube ich, es ist halt ein Mittel, bei dem man weiterhin irgendwie relativ anfällig bleibt. Dann natürlich nochmal meine Frage.
Ja, aber auch der Grund, warum es knapp abseits war, lag ja nicht daran, dass die Spieler, die dann Hornby direkt im Feld hatten, nämlich die direkten Innenverteidiger, so tief standen, sondern dass der linke Spieler noch tiefer stand. Und das ist halt etwas, was mich verwundert und was ja eben auch immer wieder zu sehen ist, dass diese Abstimmung in dieser Abwehrreihe nicht funktioniert. Darüber werden wir noch reden, wenn es um 2-1 geht zum Beispiel. Das konnte man da auch schon sehen, dass da irgendwie irgendwie noch, also auch ja, auch jetzt nicht erst seit heute, ne, der Wurm drin ist.
Ja, gerade wenn man auch nochmal in die letzten Spiele vor der Rückrunde schaut, ne? Also wie häufig man darüber geknackt worden ist und dass man das anscheinend halt über den Winter nicht so wirklich rausbekommen hat, ist dann irgendwie auch was einen wirklich nicht so super positiv halt werden lässt. Dann kurz nach dieser Hornby-Chance ist ja auch eine wichtige Frage für den weiteren Spielverlauf, das hast du dann am Fernsehen hoffentlich besser gesehen. Die gelbe Karte für Giovanni Haag, die es dann da in der Anfangsphase gibt. War die berechtigt? Und vor allen Dingen, ich glaube, er ist eigentlich selber der den Ball da vorher verdaddelt, ne? Wie kommt
Ah,
es dazu? Weil am Ende
das weiß ich nicht mehr.
ist das echt eine spielentscheidende
Ja,
Szene.
mir ist das also aufgefallen. Ich habe unter erschwerten Bedingungen geschaut und konnte mir da nichts machen. Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, es ist mir da. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, das ist zu früh. Auch dass so ein defensiver Spieler diese gelbe Karte bekommt und laut Tune war das ja auch der Grund, warum man ihn dann relativ früh in der 60. rausgenommen hat, weil er eben schon so gelb vorbelastet war. Ich kann das jetzt nicht mehr.
Ich verbuche es
Ich,
mal unter unberechtigt, wenn man
ja,
sich
ich würde, das können wir erstmal, ich würde
das
von
weitere,
dem, ich
die
würde von
weitere Leistung
unberechtigt
des Schiedsrichters
ausgehen und
anguckt,
dann,
dann
ja.
ja, macht ja eigentlich fast nur das Sinn. Der Schiedsrichter hatte ja bis auf einige wenige Szenen eine wirklich sehr, 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 sehr harte und enge Linie an dem Tag, wenn man es ganz freundlich formulieren möchte. Ja,
Ja,
dann können
und hat
wir
halt, ja, nicht nur da, also das kann man ja machen, hart und strenge Linie, aber dann darf man halt nicht so viele andere Fehler machen. Also, ne? Das war ja nicht nur das, aber ja.
Ich meine, da das letzte Wissen wirst letztendlich dann halt du haben da in diesem Punkt im Stadion, aber da ist man ja dann oft auch ein bisschen eingeschränkt ohne Zeitlupen und teilweise sehr, sehr weit weg vom Geschehen. Kam es, glaube ich, uns allen so vor, als wäre der Schiedsrichter zumindest in vielen seiner 50-50 Entscheidungen immer gerne eher auf Seiten Darmstadts gewesen. Und
Ich würde das auch unterschreiben. Ja, ob das jetzt stimmt, ist eine andere Frage, aber ich fand das sehr kleinlich gepfiffen und das hat halt diese Momente, das habe ich eben ja schon gesagt, ne, der ersten 10 Minuten, Viertelstunde, dieser hohen Balleroberung und Balleroberung insgesamt halt relativ schnell wieder zunichte gemacht, weil dann kam der Pfiff, weil gesagt worden ist, diese Balleroberung sei durch einen Foul verursacht worden, was ich dann nicht immer so ganz überzeugend fand. Ja.
Ja,
Naja.
trotzdem schafft es die Fortuna gegen diese Übermacht des
Der zwölf
Schiedsrichters und der
Gegner.
Darmstädter in Führung
Skandalspiel.
zu gehen. Eigentlich zu einem Zeitpunkt, als sich eigentlich beide Mannschaften auf einem eigentlich relativ guten Niveau neutralisieren, finde ich. Also ich fand es eigentlich eh über weite Strecken ein Spiel auf relativ gutem Niveau. Und ja, die Fortuna hat dann einen Durchbruch auf der linken Seite. Wie so häufig kommt es dann halt eben eigentlich zu nicht zu der Art Angriff, die man sich da so richtig wünscht. Also es ist irgendwie auch ein bisschen kurios, dass eigentlich zwei Angriffsabbrüche von Nicola Gavori halt zu den beiden Toren führen an dem Tag. Gavori geht nicht bis zur Grundlinie durch, bricht ab, schiebt den Ball irgendwie nochmal in die Mitte und Quarteng schaltet sofort, spielt den Ball mit einem Kontakt weiter in den Strafraum zu von Brederode, der zwar zugestellt ist von seinem Gegenspieler, aber das haben wir jetzt ja, glaube ich, schon ein paar Mal von ihm gesehen, auch wenn das noch bisher noch nicht zu allzu vielen Torerfolgen geführt hat, dass das eigentlich genau die Situation ist, in die er kommen will, auch wenn der Gegner da in dem Augenblick ihm das ganze Tor zudeckt und weiß, er macht halt diese kleine Bewegung, hat damit dann die Schussbahn frei und schiebt den dann mit dieser Lässigkeit, die ihm halt zu eigen ist, ins lange Eck. Ne, also der Ball ist ja wirklich nicht feste geschossen und trotzdem einfach absolut unhaltbar. Und ja, ich kann wirklich nur noch mal von dieser Lässigkeit einfach schwärmen, die er da einfach im Fuß hat.
Man muss halt sagen, dass du hast es gesagt, mit Gavori bricht diesen Angriff ab, aber eigentlich ist das ein wirklich gut herausgespielter Angriff. Ich glaube, es ist sogar Quarteng selbst, der den Ball auf Kownacki bringt. Oder, boah, Entschuldigung, aber Kownacki hat irgendwann den Ball und verlagert dann eben ja nach links raus und dann kriegt Gavori den Ball. Und dann hat er eigentlich den Platz, den er nicht nutzt, bricht dann ab und dann kommt dieser Pass. Also man muss schon sagen, dass da sehr, sehr viel gut funktioniert und dass es dann halt einfach das Glück ist, so muss man es vielleicht auch hart formulieren, dass dann diese individuelle Schwäche von Gavori im offensiven Bereich ausgeglichen werden kann. Vielleicht zum Teil von ihm selbst dann oder aber dann auf jeden Fall von Kotheng und von Brederode. Das ist dann, also so will ich schon sagen, da hat viel, viel gestimmt. So muss es sein, es ging schnell nach vorne. Das fand ich letztendlich doch sehr gut herausgespielt, auch wenn man dieses kleine Aber, wie du es gemacht hast, auch reinbringen kann. Finde ich auch in Ordnung. Ne? Aber das, also das lag nicht in der Luft, das Tor, so kann man es vielleicht sagen, aber es war so, wie es gefallen ist, aufgrund dessen, was man sehen konnte, der Offensive der Fortuna eigentlich auch nicht überraschend, was die Personen anging. Was ich mich ja frage, und ich habe da vielleicht insgesamt keine Antwort. Nee, vielleicht ist es ein Thema, über das wir nachher noch reden können in der zweiten Halbzeit, weil man hat dann ein bisschen Glück, dass man halt mit dieser Führung auch in die Halbzeit geht, weil es gibt einen Foul im Strafraum der Fortuna. Das war meines Erachtens dann auch ein Foul. Und damit wäre es auch ein Elfmeter gewesen. Ich bin mir unsicher, was da der VAR und Schiedsrichter Kampka aus Köln gesehen haben wollen. Hat man Glück, muss man sagen. Allerdings wird dieses Glück dann in der zweiten Halbzeit auch wieder ausgeglichen. Darüber können wir auch noch reden. Aber was ich mich ja im Gesamtspiel frage, und ich werfe das jetzt mal so zwischenrein, bevor wir könnte es ja leider auch am Ende nochmal besprechen können, aber irgendwie liegt es mir jetzt auf der Zunge. Was du am Anfang gesagt hast, man ist so gespannt darauf, wie das funktioniert mit Johannesson und Arc im Mittelfeld. Und irgendwie muss ich aber sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte es auch gehört, oh, da muss man halt irgendwie drauf achten, wie das funktioniert. Aber so im Spiel habe ich das nicht so wahrgenommen, dass die irgendwie einen größeren Impact hatten, obwohl Johannesson den de facto schon hatte mit viel Ballbesitz und vielen Aktionen und Arc auch nicht abgefallen ist. Aber die haben, so würde ich jetzt sagen, dem Spiel nicht den Stempel aufgedrückt. Oder hast du das anders wahrgenommen in der ersten Halbzeit bis zur Auswechslung von Arc, das ja parallel fast läuft mit dem 2:0?
Also ich fand es auf jeden Fall viel besser als erwartet. Okay. Also ich dachte, dass man, also es ging für mich erstmal ja irgendwie darum, dass man halt defensiv stabil steht, ne? Also weil das ja das absolute Hauptthema gewesen ist, seit wir auf die Dreierkette umgestellt haben, dass wir bis auf dieses 5:0 gegen Braunschweig, wo Braunschweig es halt versucht hat, mal 90 Minuten lang komplett körperlos zu versuchen in einem Zweitligaspiel, ist man ja in jedem Spiel zumindest eine längere Periode einfach komplett geschwommen und hat überhaupt keinen Zugriff zum Spiel gehabt. Und für mich ging es eigentlich nur darum, ne, dass man halt irgendwie 90 Minuten es zumindest irgendwie mal solide schafft, irgendwie nicht einzubrechen. Und ja. Und deswegen war ich über lange Zeiten wirklich absolut überzeugt davon. Also weil man so vor allen Dingen sich halt sehr, sehr weit zurückgezogen hat, ne? Also wenn man einfach schon auch sehr, sehr stark erstmal Darmstadt den Ball überlassen hat und damit eben die Abstände halt relativ gering waren, man damit nicht so richtig in dieses Risiko gekommen ist, große Räume zu verteidigen und eventuell halt irgendwie Räume schließen zu müssen, sondern die Aufgaben und die Räume halt klar verteilt waren. Und ich fand schon, deswegen war mir dann auch gar nicht so wichtig, dass man da jetzt irgendwie spielerisch so viel zeigt, weil das mussten die beiden auch gar nicht tun, sondern die beiden, Haag und Johannesson, mussten am Ball ja eigentlich eher nur so diejenigen sein, die halt geholfen haben, weil ich finde, gerade Quarteng ist halt jemand gewesen, der sich halt immer wieder im Spielaufbau mit diesen Sprints zurück in den Sechserraum hat fallen lassen, um halt einmal kurz prallen zu lassen. Also eh dieses Element, dass halt Quarteng mit einem Sprint halt zurückläuft, einen Ball klatschen lässt und sofort wieder in die Spitze geht. Hervorragend. Also dieses Element hat mir unglaublich gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, inwieweit man das halt noch weiter halt durchführen kann oder bis das halt irgendwann auch mal durchgescoutet ist. Wenn man das halt behalten kann, dann sorgt das ja dafür, dass einmal ganz kurz Unruhe geschiftet wird, man eben für diese Millisekunde oder weiß ich nicht, für zwei Sekunden halt man im zweiten Spieldrittel halt eine Überzahlsituation hat, sich jemand an Quarteng orientieren muss, weil der aber halt eben, ne, wenn er lässt eben den Ball prallen zu einem gerade frei gewordenen Spieler und ist aber kurze Zeit später wieder im Raum zwischen mittleren und letzten Spieldrittel anspielbar. Wenn man das beibehalten kann, ist das ganz, ganz hervorragend. Und dann haben ja Johannesson und auch Haag, also Haag vor allen Dingen auch, wenn er die Passschärfe hat, die er jetzt am Freitag gehabt hat, hat man da ja wirklich auch die Spieler, die dann wirklich was damit anstellen können. Für mich ist, glaube ich, halt nur die Frage, wie das Ganze halt eben gegen den Ball aussehen soll. Und da haben wir ja wirklich dann einfach mehr Fragezeichen, als wir Antworten haben.
Ja, das ist nämlich auch da. Also ich finde das richtig, mit Quarteng hat man offensiv dann halt einen, der die Set ergänzt. Und da müssen die dann weniger machen. Und es war ja auch nicht so, dass ich jetzt denke, die machen irgendwie ein schlechtes Spiel oder so, sondern ich konnte es nicht so ganz greifen, gerade ob der Wichtigkeit, den man dem eigentlich ja vorab zugesprochen hat, ja, wie du es ja auch gesagt hast. Naja, gut. Man kann es wahrscheinlich auch letztendlich nicht hundertprozentig beantworten, weil erstmal ist die Fortuna kommt sehr, also was das Defensive angeht, weil die Fortuna kommt sehr gut offensiv aus dieser zweiten aus der Pause und hat einige gute Momente, Quarteng, der abschließt, dann schon Arc, der eine sehr, sehr gute Möglichkeit hat und eigentlich auch schon das 2-0 zu diesem Zeitpunkt machen kann, wo Lundahl mal eine Rolle gespielt hat. Ich hätte das Gefühl, Lundahl soll halt wieder den offensiveren von den beiden außen geben und auch mit seiner Körpergröße halt Bälle abtropfen lassen. Also quasi wie so ein Stürmer eher quasi den Ball dann auf Quarteng verteilen, als statt quasi so klassisch wie dann der Außenspieler in der Fünferkette die Linie lang rauf und runter laufen sollte, sondern er war in Momenten eher quasi wie ein großer Neuner, der auf der Seite geparkt worden ist, um da dann die Bälle irgendwie dingfest zu machen und
an quasi der Wandspieler auf dem Flügel.
Ja, genau. So hatte ich den Eindruck, hatte ich, ob das jetzt irgendwie dafür war es dann auch zu wenige Szenen, aber das war so ein bisschen der Eindruck, den ich hatte. Aber genau, und diese Phase wird dann ja auch völlig belohnt mit dem 2-0, dann wenig später von eben jenem Giovanni Arc. Dem voraus, du hast es auch eben schon gesagt, geht so eine Chance, Gavouri bricht einen Angriff ab. Und ich weiß auch noch, in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass er den halt abbricht und in diesem 1-1 auf Außen gegen den Darmstädter steht, ich habe einfach gedacht, wen willst du jetzt hier eigentlich verarschen, Gavouri? Jeder weiß, dass du da nicht vorbeikommst, weil der Stürmer genau weiß, was du jetzt machen wirst. Und irgendwie durch Start-Stopp-Sequenzen von Gavouri kommt er doch in die Situation, dass er diese Flanke anbringen kann, die dann schlecht geklärt wird von Darmstadt und dann macht Arc es wirklich, wirklich ganz famos und rischt dieses Ding per Dropkick nicht ganz in den Winkel, aber es sieht fast so aus, so ein Winkel, also es ist ein ganz fantastisches Tor. Aber auch hier eher so kurzer Moment, wo ich dachte, da klappt eigentlich wieder was nicht. Was hätte anders funktionieren können und trotzdem kommt die Fortuna zum Tor.
Ja, es ist wirklich genau, wie du beschreibst. Ne? Gavory hat eigentlich den Weg zur Grundlinie offen, was ja wirklich nicht seinem Spiel eigentlich entspricht. Das bricht er dann ab, geht dann letztendlich irgendwie nur halbherzig so in Richtung Grundlinie und schlägt halt wirklich eine völlig ungefährliche Flanke. Und das ist dann letztendlich das, was zum Erfolg führt. Hat mich natürlich, glaube ich, wie für uns alle, für Arc auch unglaublich gefreut. Wahnsinn. Also auch die Art und Weise, ne, mit diesem ja. Abschluss. Wunderschöner Dropkick, richtig schöner, satter Schuss. Wirklich ganz großartig, dass eben auch so die beiden kleinen Sorgenkinder der Hinrunde treffen. Also da hatte ich dann schon auch den ein oder anderen Gedanken dran, für ein paar Minuten zumindest, muss ich gestehen, dass ich dachte, oh ja, komm, ne, wir haben jetzt irgendwie Quarteng dazu geholt, das scheint super zu funktionieren und die Leute, die bei uns halt eben in der Hinrunde nicht funktioniert haben, gerade die beiden Königstransfers, da sind jetzt irgendwie die jetzt hier auch im ersten Spiel für uns treffen und gut funktionieren, so, vielleicht kann das ja wirklich echt noch einiges werden diese Saison und da war ich bestimmt nicht der Einzige mit diesen Gedanken, nur ja, leider war halt nicht viel Zeit dazu, diese Gedanken zu haben, weil Fortuna kurze Zeit später beginnt, dieses Spiel aus der Hand zu werfen. Und alles davon beginnt damit, dass Giovanni Haag rausgenommen wird. Das war schon vorher geplant. Also konnte man im Stadion sehr deutlich sehen, dass zu dem Zeitpunkt, als er das Tor macht, Zimbo halt schon am Rand bereit stand. Ich glaube, es hatte irgendwie dann in diesem Vorhinein irgendwann nochmal ein Foul gegeben von Arc, sodass man sich dann Sorgen gemacht hat. Ich glaube, Thüne hat es sogar auch auf der Pressekonferenz gesagt. Ja. Das war eh eine relativ ehrliche und offene Pressekonferenz von Thüne, wo er mal das eine oder andere gesagt hat. Thüne hat gesagt, dass man ja einfach Sorge hatte, dass Arc da mit Gelb-Rot noch vom Platz fliegen könnte, weil er halt ein Spieler ist, der eh prädestiniert dafür ist, ab und zu mal schlechte Entscheidungen zu treffen. Und ja, und dann hattest du natürlich an dem Tag nicht mehr so viele Optionen auf der Bank. Und man bringt dann Zimmermann, in meinen Augen eigentlich auch eine logische Entscheidung. Also ich meine, er hat natürlich jetzt gerade auch in der zweiten Hälfte der Hinrunde oft nicht gut ausgesehen. In der ersten Phase der Hinrunde teilweise ja sehr gut. Aber du hast ja eben nicht so viele andere Optionen. Und das ist eben ein super erfahrener Spieler. Das ist ein Wechsel, den ich absolut verständlich finde und den ich wahrscheinlich auch immer wieder verteidigen würde.
Nö, verstehe ich total. Und da sehe ich auch das Problem nicht. Das ist völlig nachvollziehbar, dass man das macht. Man kann natürlich dann trotzdem nicht sehen, was ich eben meinte, wie halt Arc und Johannesson quasi über den längeren Zeitraum, wo man vielleicht auch mal ja in psychologisch ungünstige Situationen kommt, weil das kommt nämlich dann gleich, agiert, wie man es schafft, halt diesen Sechserraum zuzumachen, weil da habe ich immer noch Bedenken und so richtig hättest du dieses Spiel eben auch nicht abräumen können, dass das funktioniert. Was dann halt, ich finde das interessant, dass du eben schon die Pressekonferenz angemerkt hast, die ja nur 5 Minuten lang war und eigentlich nur aus den beiden Statements der Trainer bestand, aber Thüne hat das genutzt, um, ja, man könnte sagen, ehrlich zu sein, oder er wird auch ein bisschen dünnhäutiger, habe ich das Gefühl, denn sein Statement zum Elfmeter, ich würde sagen, der ist inhaltlich korrekt, den würde ich auch teilen, aber da wirft er halt Gavory schon auch richtig vor den Bus, indem er quasi sagt, ja, das ist halt ein krasser individueller Fehler, der muss damit rausrücken, dann ist es halt einfach Ecke und Abseits, Penta halt und dann auch noch das Foul, ja, wo er den Elfmeter halt verursacht. Da kann man so Thüne mehr oder weniger als Trainer halt auch nichts für. Das ist halt individuelles Versagen des Spielers. Schönen Abend, guten Abend noch, ne? Ja. Es gibt so Situationen, wo man als Trainer einfach, wo das einfach stimmt, ja, wo es einfach sachlich korrekt ist, dass man sagen kann, das ist nicht der Fehler eines Trainers, der die Mannschaft falsch eingestellt hat, sondern da kann halt ein Trainer nichts machen, wenn halt irgendwas individuell falsch läuft. Es ist aber trotzdem bemerkenswert, dass er das so in der Deutlichkeit sagt. Und das spricht schon, glaube ich, für eine Situation, eine Angespanntheit bei ihm, die dann nach dem Spiel noch nicht abgefallen ist, die ich so vor einem halben Jahr jetzt noch nicht von ihm gesehen habe. Gut, da lief es ja auch noch ein bisschen wie geschnitten Brot, ne? Aber
ja, es ist bestimmt teilweise ein bisschen damit zu erklären, dass man natürlich wirklich gerade in, man kann es ja ruhig mal so nennen, in einer für die letzten Jahre relativ beispiellosen Negativserie drinsteckt. Ja. Also wir haben 7 Punkte in den letzten 9 Spielen geholt. So, also ich weiß nicht, ob uns wirklich allen bei Fortuna klar ist, wie schlecht es eigentlich ist. Ne? Also ja. In den letzten 9 Spielen, das ist die Hälfte der Saison, spielen wir mit einer Pace, mit der wir im Augenblick auf Platz 16 stehen würden. So, ne? Ja. Und wir sind da bei wenigen Spielen unglaublich unglücklich bei rausgekommen. Also wir sind da, glaube ich, schon auch relativ vernünftig bewertet worden in den meisten Spielen. Und ja, deswegen ist es wahrscheinlich einfach so, dass da eine gewisse Dünnhäutigkeit besteht. Ich bin da auch irgendwie relativ zwiegespalten, ob ich das nicht auch einfach in Ordnung finde, wenn man manchmal so agiert.
Ja,
weil Tune spricht halt das an, was wir halt alle gesehen haben. Ne? Also es ist offensichtlich so, dass das da zwei Fehler innerhalb von kürzester Zeit von Gabori sind. Und ich glaube, wenn jetzt auf der Position ein Spieler gespielt hätte, der vielleicht noch einiges jünger wäre, dann wären diese Worte vielleicht irgendwie auch nicht so hart ausgefallen. Ich meine, Gabori wird nächsten Monat 30. Das sind genau die Spieler, von denen du dir halt erwartest, dass sie halt die Basics richtig machen, dass du dich darauf eben verlassen kannst. Und es sind eben viele von diesen Fehlern gewesen, die eben auch Spieler gemacht haben, die eben schon erfahrener sind, die uns eben viele Punkte gekostet haben. Und das ist halt besonders ärgerlich. Und ich glaube, es ist eben nochmal extra ärgerlich, wenn genau diese Punkte, speziell eben das mit dem Aufrücken und dem Tiefeläufen verteidigen, wenn das halt vor dem Spiel mehrfach besprochen wurde. Also auch Oberdorf hat hat nochmal ein relativ bemerkenswertes Interview gegeben, finde ich, wo er halt auch genau das angemerkt hat, dass man genau über diesen Punkt halt vor dem Spiel halt in aller Breite gesprochen hat, genauso wie man auch darüber gesprochen hat, dass man halt bei Ecken halt die Ablagen von Vukotic verteidigen soll und unbedingt auf die zweiten Bälle halt irgendwie achten soll, weil es eben dieses Mittel gibt, dass da verteidigt wird, ne? Dass abgelegt wird. Und wenn man das eben dann auch verpennt und auch da wieder in Person von Zimmermann mit einem Spieler, den du halt bringst dafür, dass der halt die Basics hundertprozentig sauber ausführt, ist es wirklich, wirklich bitter.
Ja, wobei, ja, das stimmt. Aber in der Situation muss ich halt sagen, der Ball kommt natürlich von Vukotic halt in eine Zone, wo halt einfach alles rot ist. Ne? Das ist interessant, ne? Also in der Pressekonferenz, er wirft Gavori vor den Bus und er zieht ein bisschen zurück, Jamil Siebert da vollkommen in Achtung zu stellen, weil er ja sagt, ja, Vukotic kann man nicht immer verteidigen, weil er einfach so gut ist. Da ist wahrscheinlich auch was dran. Es ist trotzdem halt auch Jamil Siebert, der ihn dann so ein bisschen verliert und dann auch seine Aktien drin hat. Und über Siebert wollte ich auch noch mal reden, weil also man vieles von dem, was man in der Hinrunde von ihm gesehen hat, in diesem Spiel auch gesehen hat. Es gab wirklich gute Momente von ihm, wo er halt den Ball mal am Fuß hatte oder er hat sehr viele Zweikämpfe geführt und sehr viele Zweikämpfe auch gewonnen. Ja, er hat sehr viele Bälle geklärt, aber es gab immer auch Situationen, wo er unsicher war, wo ihm was unterlaufen ist, wo irgendwas nicht funktioniert hat. Das liegt einerseits natürlich daran, dass er noch sehr jung ist, dass er vielleicht noch nicht so perfekt ist, wie wir uns das immer erhofft haben. Spielpraxis spielt vielleicht auch noch eine Rolle und so weiter. Er gehört leider auch zu der Geschichte, warum die Hintermannschaft der Fortuna nicht immer sattelfest ist.
Ohne, ja, er ist ganz schickt. Sicher im Augenblick einer der Spieler, die auf jeden Fall auch mit sich selbst zu tun haben. Ne? Und von dem wir uns und von dem er sicherlich auch er sich selber noch einiges mehr erwartet. Also da ist wirklich jetzt seit seiner Verletzung ist er eben noch nicht auf seinem alten Niveau angekommen und da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
Ja, es gab so eine Szene, das ist man, dann interpretiert man natürlich viel rein. In der ersten Halbzeit unterläuft ihm halt so ein richtiger technischer Bock und dann ist die Kamera genau auf ihm danach ist geklärt und man sieht da einfach, wie er wie er so, boah, nee, scheiße, noch sehr daran denkt. Das ist vielleicht auch einfach in dem Moment nicht ungewöhnlich, ne? Und man will da jetzt reininterpretieren, ah ja, der Kopf, der ist da halt sehr aktiv, aber in der Situation war das und es würde einen ja auch nicht überraschen. Ja, weil er im Gegensatz zu
Ja.
Partey nicht irgendwie neu irgendwo anfängt, sondern eben auch noch das Gepäck der Hinrunde mit sich rumträgt.
Ja, und vielleicht ja eben auch noch zusätzlich dazu das Gepäck der Saison davor. Und ja, ich glaube, es sind einige Spieler bei der Fortuna, denen das einfach mal, also denen es, glaube ich, was natürlich sehr, sehr offensichtlich ist, aber denen es einfach persönlich auch einfach sehr, sehr gut tun würde, wenn man mal wieder zwei Spiele am Stück gewinnen würde. Ne, damit einfach mal wieder so eine gewisse Selbstverständlichkeit halt irgendwie reinkommt.
Das ist richtig,
Ja.
ja. Leider hat man hier nicht den erste Spiel zur Serie quasi hingelegt, sondern hat nach dem Elfmeter, den man bekommen hat, dann auch noch eben das Tor von Kurrelatz zum 2:2 gebracht. Und dann musste man ja eher Sorge haben, dass es jetzt komplett zusammenbricht. Und es sieht ja auch zum Teil so ein bisschen danach aus, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, es gibt so eine Szene, die das für mich halt wirklich nochmal richtig eingefangen hat. Und das ist dieser Sololauf von Philipp Förster, der ähnlich wie wir das vielleicht so ein bisschen noch im Hinterkopf haben von diesem Sololauf von Jukota von Kaiserslautern, als man da ein ähnliches Spiel zu Hause nach einer Führung gegen einen Gegner, den man eigentlich längst in der Tasche hatte, irgendwie aus der Hand gegeben hat. Auch Förster kann da eigentlich von der Mittellinie, auch gegen Magdeburg gab es übrigens eine ähnliche Szene, aber Förster kann da eigentlich von der Mittellinie aus durchlaufen und niemand im Mittelfeld nimmt ihn auf. Und auch keiner aus der Abwehr rückt halt raus, weil man, glaube ich, eben auch zu sehr Angst hat, den Pass in die Tiefe dann irgendwie nicht mehr verteidigen zu können. Aber es gibt einfach niemand, der ihn da angreift. Und er setzt den Ball dann irgendwie letztendlich, glaube ich, 1, 2 Meter übers Tor, sodass es gar nicht so unglaublich gefährlich aussieht. Aber dass halt da so ein Abwehrblock so einfach kollabiert und da halt jemand ohne irgendeinen Gegnerdruck zu bekommen, daraus, dass er an der Mittellinie den Ball bekommt, in einer mehr oder weniger statischen Situation zu so einem sauberen Abschluss kommen kann, das darf eigentlich nicht passieren. Und das hat auf jeden Fall zu dem Augenblick dann dazu geführt, dass ich echt dachte, wir werfen dieses Spiel halt auf jeden Fall noch weg. Von daher fand ich es dann eigentlich ganz positiv, dass man sich danach irgendwie auch wieder gefangen hat und dieses Spiel halt wie nicht wie bei ähnlichen Spielverlaufen in der Hinrunde gegen Kaiserslautern und Magdeburg dieses Spiel halt noch verloren hat, sondern halt am Ende halt zumindest den Punkt mitnimmt und ja, selber auch noch eine oder vielleicht sogar auch noch anderthalb Chancen darauf hat, in Person von Pejinovic, selber halt eben noch diesen Lucky Punch zu setzen. Und ich finde gerade dieser Kopfball von Pejinovic, das ist ja schon auch wirklich mal eine richtig, richtig große Chance. Und zeigt auch, dass dann, ja, wie diese schnellen Kontergegenstöße, die man ja in dem ganzen Spiel einfach immer wieder gefahren ist, echt gut funktionieren, auch nach so einem Rückschlag.
Ja, das stimmt. Letztlich muss man aber sagen, vielleicht ist dann man trotzdem mit diesem 2:2 dann, ja, ist nicht ganz unverdient, muss man leider konstatieren. Es ist unglücklich, ob des Spielverlaufs, aber Darmstadt hatte halt auch schon den einen oder anderen guten Abschluss und ja.
Ja, du bist am Ende okay damit bewertet, auch wenn es halt richtig bitter ist, weil du Darmstadt ja zum Zeitpunkt des 2:0 wirklich völlig in der Tasche hattest eigentlich, ne? Also
Ja.
die der Darmstadt, und das fand ich eigentlich das, was eigentlich umso bitterer war. Also ich glaube, so gegen Kaiserslautern und gegen Magdeburg war man einfach überlegen, weil auch der Gegner nicht so gut war.
Ja.
Jetzt gegen Darmstadt habe ich das Gefühl, hätte jetzt irgendwie auch so ein Sieg werden können, der dich vielleicht nochmal irgendwie extra in dem bestärkt, was du tust, weil auch
Absolut.
Darmstadt nicht, weil Darmstadt auch richtig gut, also richtig gut
Ja.
gespielt hat an dem Tag und trotzdem warst du besser so. Und wenn du halt so ein
Ja.
Spiel gewinnst, glaube ich, kann dir das halt richtig Selbstvertrauen geben. Ne, das ist dann viel, viel mehr wert als so ein Scheibenschießen gegen Braunschweig, die gar nicht auf dem Platz stehen. Aber ne, du warst halt wirklich gegen einen Gegner, der es gut gemacht hat, warst du 2:0 in Führung und das eben auch nicht unverdient. Und dass du das dann halt eben auch trotzdem wieder wegwirfst, ist irgendwie doppelt bitter. Und ja, und dann ist es halt eben so, ne? Da musst du eben am Ende mit diesem 2:2 leben.
Und machen wir uns nichts vor, es ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren konnte. Für uns beiden würde ich jetzt sagen. Bei Moritz und bei Tim glaube ich nicht. Aber wir beide, die ja eh davon ausgegangen sind, dass die Fortuna einfach Elfter wird am Ende der Saison, wir haben ja jetzt halt wieder so eine Hoffnung. Also man sieht ja, dass es immer noch die Probleme gibt, die man schon kennt. Aber man denkt sich ja jetzt, aber Moment, es gab ja auch Positives. Dieser Quarteng. Und vielleicht funktioniert das ja jetzt aber auch.
It's a hope that kills you.
Ja, und dann jetzt denkt man, scheiße, ich wollte ja eigentlich quasi schon die Vorbereitung zur nächsten Saison angehen, ja, das Geld für Klaus, das man eingespart hat, geistig, intellektuell ausgeben auf dem Kaderplanungsmarkt, ja, und den Rest noch so mitnehmen vielleicht, die restlichen Spiele der Fortuna, aber jetzt denkt man ja, gut, du hast aus den gesagten Gründen, die du dann nannst, es ist halt nicht einfach nur, man führt 2-0, sondern eigentlich macht man auch Dinge sehr gut. Das ist natürlich furchtbar. Ja. So
Ja, ich
nicht.
meine, auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja immer auch immer noch Fußballfans. Ich glaube,
Nein, 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 nein.
sobald dann wieder wir das eine Spiel in den nächsten Wochen verlieren werden, wo es dann wirklich angeblich für anscheinend so aussieht, dass wir sämtliche Träume von oben abschreiben können, dann werden wir uns auch wieder darüber aufregen, dass jetzt irgendwie noch 12, noch 11 völlig bedeutungslose Spiele vor uns liegen und
Klar.
dann wird man wieder 2 Spiele gewinnen und dann werden wir uns wieder Hoffnung machen. Das ist alles besser als, weiß ich nicht, jetzt irgendwie auf so einem Platz zu liegen wie im Augenblick, weiß ich nicht, Schalke wahrscheinlich oder so, wo irgendwie nichts nach oben geht und nichts nach unten. Und ja, von daher, es ist auch nett, immer mal wieder kurz Hoffnung zu haben.
Richtig. Also ich glaube, das Wort Hoffnung ist das Wort, das wir in die meisten Titel von Sendungen in den letzten Jahren hätten packen können. Wir werden das wahrscheinlich dieses Mal nicht machen, aber klar, es war etwas überspitzt ausgedrückt von mir. Ja, die Hoffnung hat man. Man ist mit einigem schlechten Gedanken dann aber trotzdem in den nächsten Tag gegangen, weil dieses 2:2 eben sehr schmerzte. Und nun muss man schauen, wie man gegen eine andere Spitzenmannschaft von der Spitzenmannschaft nicht armen zweiten Liga nächste Woche, diese Woche.
Ja, noch
Spielen.
zwei
Eine, wir
Sätze
müssen,
können wir
naja,
vielleicht
das.
dazu
Ja.
verlieren. Das ist ja auch wieder ein Fortuna für alles Spiel gewesen ist.
Du hast
Das geht
vollkommen
ja
recht.
fast so ein bisschen unter.
Ja.
Aber auch gerade, weil wir das ja auch angekündigt hatten und
Es
weil,
ist.
also ich glaube, da war ich ja auch eine treibende Kraft, die gesagt hat, dass wir eventuell sogar schon dabei sein könnten, das langsam abschreiben zu müssen. Ich muss sagen, das ist. Also ich bin jetzt auch sehr interessiert daran, wie du das am Fernsehen wahrgenommen hast, aber jetzt so als Stadionbesucher, und das ist ja da in dem Fall irgendwie erstmal das Wichtigste, war das jetzt wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Hat natürlich auch immer viel damit zu tun, jetzt rein von der Stimmung her, wie so ein Spiel verläuft, aber auch schon vor dem Spiel oder direkt zum Start des Spiels, in den ersten Minuten. War das deutlich besser, als diese lethargische Stimmung, die es damals gegen Elversberg im November hatte. Auch wenn ich immer noch nicht so ganz verstehe, warum man irgendwie jetzt vom organisierten Support her die 10, 15 Minuten vor dem Spiel halt so komplett liegen lässt und da einfach nichts macht, sodass dann halt irgendwie Darmstadt bis zum Anpfiff eigentlich das Stadion besingen kann. Aber danach fand ich es viel, viel besser. Als es halt damals war, natürlich ist da noch viel, viel Luft nach oben, auch im Vergleich zu einem normalen Spiel, aber es war irgendwie besser und auch speziell nach dem 2:2 in den letzten 15 Minuten war dann irgendwie auch mal für eine längere Zeit, waren noch einfach mal große Teile des Stadions involviert. Das war sehr, sehr schön, gerade wenn das Stadion irgendwie auch mal voll ist. Ansonsten ist es natürlich schwer zu bewerten, auf welchem Weg wir uns da gerade befinden. Was ich super bemerkenswert fand, ist, dass man, soweit ich das weiß, nicht kommuniziert hat, wie viele Ticketanfragen es gegeben hat. Und das ist, ich glaube, du hast es auch so wahrgenommen, Jan, jetzt das erste Mal, dass man da so agiert hat.
Ja, es ist, glaube ich, eben kein Zufall, dass ich die Überleitung zum Karlsruhe-Spiel schon quasi auf den Weg gebracht hatte, weil dass das ein Fortuna für alle Spiel sein würde, das wusste ich natürlich wenn ich da aktiv drüber nachgedacht habe, dass es dieses Fortuna für alle gibt und was ist nun mal das nächste Spiel? Ach ja, das ist dieses Magdeburg-Spiel. Und ich glaube, der Kommentator hat es dann auch noch einmal oder zweimal gesagt. Und dann habe ich eben auch darauf geachtet, aufgrund dieser ganzen Stimmungsthematik, und die kam auch an den Fernsehschirmen sehr viel besser rüber. Und das, was du gesagt hast, kann man da bestätigt sehen. Aber sonst hat die Fortuna das sehr, sehr runtergefahren. Das ist sehr auffällig, was die Kommunikation angeht. Also selbst wenn sie es irgendwo mitgeteilt hat, ja, dass wir das nicht irgendwie auf dem Schirm haben und nicht irgendwie permanent damit konfrontiert worden sind mit Fortuna für alle, Fortuna für alle, Fortuna für alle, ist schon auffällig. Ich weiß nicht, was man daraus jetzt für Rückschlüsse ziehen sollte, ob man quasi jetzt auf so eine Art Normalisierungsstrategie geht oder was da genau die Gründe für sind, keine Ahnung. So ganz erklären kann ich es mir nicht.
Ja, also meine Erklärung wäre, also wir haben ja schon beim letzten Mal beim Spiel gegen Elversberg so ein bisschen drüber geredet, dass man halt man hat ja immer ein bestimmtes Budget an Karten, das man halt verschenkt. Man ist damals ja auf ziemlich knapp über 100.000 gekommen, wo ich ja schon die Vermutung angestellt habe, dass man halt geschaut hat, dass man möglichst so viele Karten verschenkt, was ja an sich total gut ist, aber dass man das natürlich trotzdem sehr strategisch eingesetzt hat, um halt eben diese sechsstellige Hürde zu brechen. Und ich würde fast vermuten, dass man halt eben diesmal diese Hürde eben nicht erreicht hat. So, und dass man sich vielleicht deswegen einfach entschieden hat, das diesmal nicht zu kommunizieren, einfach weil sonst, glaube ich, zu klar offensichtlich ist, dass eben die Kartenwünsche eben zurückgehen und dass es einfach kein gutes Zeichen ist, wenn man sieht, so ja, es nimmt einfach weiter ab. Es sind jetzt im Januar noch weniger Leute daran interessiert, gegen Darmstadt ins Stadion zu gehen, als gegen Elversberg. Man sieht es auch so ein bisschen daran, dass das Stadion ja auch gar nicht ausverkauft bzw. ausverschenkt war, weil die Darmstädter den Auswärtsblock halt auch nicht voll gemacht haben. Also das heißt, es war jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, das erste Mal, dass ein Fortuna für alle Spiel halt eben nicht voll ausbesetzt war, das Stadion. Das wird natürlich auch nochmal eine kleine Rolle damit gespielt haben, aber ich kann mir eben auch durchaus denken, dass auch für den Heimbereich vielleicht irgendwie nicht so viele Kartenwünsche eingegangen sind wie noch zuletzt und dass man einfach mal gedacht hat, okay, da reden wir jetzt vielleicht irgendwie einfach mal nicht drüber, vielleicht sieht das halt beim nächsten Mal irgendwie schon wieder ganz anders aus, vielleicht geht man aber auch wirklich einfach davon ab, diese Zahlen jetzt zu kommunizieren und kommt da einfach in so eine Art Alltäglichkeit rein.
Oh, wir werden es sehen. Aber ist, glaube ich, gut, dass wir das weiter beobachten. Ich sehe gerade Yannick Engelhardt, wie er auf den Platz läuft, allerdings nicht um Fußball zu spielen, sondern um sich auf die Bank zu setzen bei Como. Die Frage ist, wer sich gegen Karlsruhe auf die Bank setzt.
Ja, ich gucke. Ja, wie ich jetzt heute gelesen habe, könnte das eventuell sogar für Shinta Appelkamp schon wieder ein Thema sein. Ah. Das wäre natürlich irgendwie was uns alle sehr freuen würde. Hoffen natürlich auch, dass Emma bis dahin vielleicht sogar wieder fit sein könnte. Da weiß ich ehrlicherweise gar nicht, wie da der Stand ist. Was ziemlich sicher ist, ist, dass Marcel Sobotka wohl noch einige Zeit ausfallen wird. Von daher wird, glaube ich, diese Baustelle, zentrales Mittelfeld, irgendwie weiterhin eine sein, auf die wir schauen müssen. Aber das sind natürlich jetzt irgendwie erstmal Themen für die nächste Woche und bis dahin sind eben noch ein paar Trainingstage zu absolvieren. Es geht gegen den KSC, die sich genau wie die Fortuna auch mitten in diesem Aufstiegsfeld von 12 Mannschaften befinden. Konnten sogar bis kurz vor Schluss gestern, hätten sie auf Platz 1 springen können, kassieren dann allerdings noch den Lucky Punch in Nürnberg, verlieren 2-1 und sind deswegen jetzt, glaube ich, Fünfter oder Sechster. Aber natürlich trotzdem noch mit allen Chancen dabei. Vor der Saison sind die Karlsruher, glaube ich, bei sehr, sehr vielen irgendwie so als das Überraschungsteam genannt worden. Das haben sie auch bestätigt in den ersten Spielen und da der Hinrunde. Und da, finde ich, kann man eigentlich in der ganzen Hinrunde auch relativ viele Parallelitäten zur Fortuna erkennen. Die Karlsruher haben auch am Anfang eigentlich sehr, sehr viele Punkte dadurch geholt, dass man sehr eingespielt war, eine hohe personelle Kontinuität hatte, konnte in der ersten Hälfte der Hinrunde fast immer auf dieselbe Startelf bauen und hat da sich eben ein großes Polster erspielen können. Erst am 10. Spieltag hat man das erste Mal verloren. Das große Problem der Karlsruher ist allerdings, dass man es dann halt eben in der zweiten Hälfte der Rückrunde nicht schafft, die Neuzugänge, die man im Sommer geholt hat, irgendwie einzubauen. Die sind alle überhaupt kein Faktor. Keiner der Neuzugänge hat es geschafft, Stammspieler zu werden. Und das kennen wir, glaube ich, als Düsseldorfer wirklich nur allzu gut. Und ein weiteres Problem haben die Karlsruher sich dann jetzt irgendwie erst sehr, sehr frisch aufgemacht, nämlich Man hat einen der beiden Unterschiedsspieler, die man eigentlich gehabt hat, abgegeben, den besten Torschützen der Liga mit Budo Tsivtsivadze, dessen Vertrag wäre in einem halben Jahr ausgelaufen. Er ist auch schon 30 Jahre alt, es war mir gar nicht so klar, da hat Moritz mich nochmal drauf hingewiesen. Und deswegen, wahrscheinlich einfach der letzte und vielleicht auch der erste wirklich richtig gut bezahlte Vertrag, den er da abschließen kann, wechselt in die erste Liga zu Heidenheim. Karlsruhe kriegt halt noch eine kleine Ablöse, aber muss eben auf diesen Spieler verzichten. Auch das Karlsruher Scouting ist wahrscheinlich ähnlich ausgefeilt wie das der Fortuna bei so einem Wintertransfer. Man hat sich nämlich dann bei den Heidenheimern bedient und mit Mikkel Kaufmann einen Spieler geholt, der vor 2 Jahren schon mal eine sehr, sehr gute Saison in der zweiten Liga hatte. Wo? Ach ja, richtig, in Karlsruhe. Hat, glaube ich, seitdem irgendwie bei Union Berlin und bei Heidenheim in der ersten Liga jeweils nicht so gut funktioniert. Aber wenn er, glaube ich, an das anknüpfen kann, was er in der zweiten Liga gezeigt hat, ist das auf jeden Fall eine Riesenverstärkung für die Karlsruher. Großes Problem, hat sich gestern im ersten Spiel verletzt und wird erstmal einige Wochen ausfallen. Also die Karlsruher sind auf jeden Fall auch, kommen jetzt nicht in der besten Position in das nächste Spiel hinein. Was erwartet uns in dem Spiel? Karlsruhe agiert eigentlich immer im selben System, ein 4-4-2 mit einer Doppel-6 und zwei Halbraum-10ern. Dabei hat man einen starken Linksfokus im Spiel, der andere Unterschiedsspieler, den die Karlsruher haben. Marvin Warnicek ist der linke Halbraum-10er. Über den schwärme ich hier, glaube ich, zweimal im Jahr. Der beste Zehner der zweiten Liga wahrscheinlich, auf jeden Fall. Einer, der einfach sehr, sehr viele Bereiche abdeckt, super stark bei Standards, super abschlussstark, kann auch immer wieder gute Steckpässe spielen. Also einfach jemand, der immer irgendwas kreieren kann. Die Karlsruher sind super stark bei Kopfbällen, defensiv und offensiv, aber gerade auch die Innenverteidiger sind immer dafür gut, halt vorne ein Tor zu machen. Das ist ja eben auch ein Element, was ehrlicherweise der Fortuna ziemlich abgeht diese Saison. Das würde uns wirklich gut tun, wenn man das mal irgendwie wieder dazu gewinnen könnte. Und jetzt speziell gegen die Karlsruher muss man einfach schauen, dass man es schafft, wenn die Karlsruher den linken Halbraum überladen, dass man das halt vernünftig verteidigt bekommt. Und vor allen Dingen, man muss eben Marvin Warnicek vernünftig verteidigen. So, der rückt dann sehr, sehr häufig eben sogar noch in die Zehnerrolle halt irgendwie rein, dann übernimmt einer der beiden Achter seine Rolle im Halbraum und ist einfach jemand, der dann einfach für sich und andere kreieren kann und das muss irgendwie unterbunden werden. Defensiv sind die Karlsruher super kompakt in diesem 4-4-2-Block, haben eine richtig gute Verbundverteidigung. Was allerdings eine Schwäche der Karlsruher ist, ist die Verteidigung von Steckpässen, also von tiefen Läufen hinter die Kette, wie wir es jetzt bei Fortuna ja auch häufig gesehen haben in den letzten Spielen, auch jetzt gegen Darmstadt, dass man das nicht so gut verteidigt bekommt. Das gilt für die Karlsruher genauso. Problem, wir müssen natürlich irgendwie erstmal in diesen Zehnerraum hineinkommen, um da diese Pässe spielen zu können. Aber bei diesem Duo Quarteng von Brederode, eventuell mit Unterstützung Johanneshorn, kann ich mir das jetzt das erste Mal seit sehr, sehr langem wieder vorstellen, dass man überhaupt irgendwie erstmal in diese Position kommt. Problem, wir haben natürlich irgendwie keinen eigentlich von unseren Stürmern, der das so richtig als Stärke hat. Kubnatski vielleicht noch am ehesten. Aber eigentlich ist der auch zuletzt häufig eher damit beschäftigt, sich alleine gegen eine Abwehrreihe aufzuräumen. Letzter Blick nochmal auf die Schlüsselspieler der Karlsruher. Über Wanicek habe ich jetzt genug geredet. Ansonsten noch zwei Sätze zu zwei weiteren Spielern in Abwesenheit von Tsivtsivadze oder jetzt eben neuerdings Kaufmann, muss dann wahrscheinlich Fabian Schleusen nach vorne im Sturm allein es irgendwie richten. Es ist noch nicht klar, wer ihn dann unterstützen wird. Aber eigentlich ist genau das nicht seine Rolle, weil Schleusener ist eigentlich derjenige, der wichtig ist gegen den Ball. Also das ist derjenige, der die Pressing-Signale setzt. Das ist derjenige, der das Aufbauspiel des Gegners leitet. Und der ist da eben auch sehr, sehr gut drin. Also von daher kann man wirklich auch nur hoffen, dass Fortuna weiterhin dieses interessante Element mit Quarteng, der eben in den Sechserraum zurückstoßen kann für diese Steilklatsch, dass man da vielleicht irgendwie etwas besser aufbauen kann, als man das bisher in dieser Saison so geschafft hat, um dann um Schleusener herumspielen zu können. Und weiterer Leistungsträger dieser Saison ist der Torhüter der Karlsruher mit Max Weiß, sehr, sehr junger Spieler, aber hat eben schon durchaus ein paar Punkte festgehalten und den kann man immer gerne mal im Auge behalten. Ansonsten sind die Karlsruher einfach eine Mannschaft, die vor allen Dingen viel über die Geschlossenheit kommen.
Also ich glaube, was du gesagt hast, das verweist natürlich darauf, dass dieser Test für das defensive Mittelfeld der Fortuna beim Darmstadt-Spiel schon unklar ist, wie gut er jetzt ausgefallen ist. Aber jetzt kommt quasi der Härtetest, würde ich jetzt mal vermuten. Das weist ja alles darauf hin, dass da halt das Spiel entschieden wird, zumindest defensiv. Also wenn man es schafft, der Karlsruher Offensivmannschaft da den Zahn zu ziehen, hat man bessere Chancen, als wenn man das jetzt auch, ne? Aber gerade gegen Karlsruhe, glaube ich, scheint das nicht ganz unerheblich zu sein. Und dann ist eben die Frage, das ist der zweite Gedanke, der unabhängig von dem, was du gesagt hast, wichtig ist, ob jetzt Cavouri nochmal eine Gelegenheit bekommt, von Anfang an zu spielen. Das sei mal sehr mit großen Fragezeichen belegt. Es hat aber sicherlich noch sehr viel damit zu tun, ob man passendes Ersatzspielermaterial zur Verfügung hat. Joa
zum Beispiel. Ja. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass man da Personal anders agieren kann. Die Frage ist halt, ob das möglich ist. Das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Ich würde aber trotzdem nochmal herausstechen. Wir sind natürlich jetzt auch sehr, 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 sehr negativ gewesen. Aber ich würde sagen, dass ich, glaube ich, bei den Spielen, die uns jetzt in den nächsten Wochen so erwarten, ich eigentlich sagen würde, dass das Spiel ist, wo ich eigentlich am allermeisten Chancen für uns sehe. Das liegt zum einen daran, dass die Karlsruher wirklich ja gerade sich in einer angeschlagenen Situation befinden. Die haben auch echt nicht gut gespielt jetzt am Wochenende. Also dieses 2-1 in Nürnberg, das tut dem Spiel wohl wenig Gerechtigkeit. Also das hätte Nürnberg wohl auch durchaus höher gewinnen können. Man hat es halt eben nicht geschafft, jetzt da mit Tsivtsivadze den besten Torjäger zu ersetzen. Und ist da, glaube ich, dann offensiv wirklich noch auf der Suche nach der eigenen Identität. Und Fortuna hat jetzt gezeigt, dass man gerade, wenn man wenig Ballbesitz hat, ne, so wie in der, wie eigentlich in den Anfangsphasen von beiden Halbzeiten jetzt gegen Darmstadt, dass man da unglaublich gefährlich sein kann. Ne? Also wenn man das, wenn man diese Stärke mitnimmt in die weiteren Auswärtsspiele, wo man ja sowieso meistens etwas weniger den Ball hat und dann sieht, wie auswärtsstark die Fortuna diese Saison ja sowieso geworden ist. Ne? Vielleicht müssen wir uns weniger daran aufhängen, immer zu hadern, was wir halt zu Hause irgendwie wieder weggeworfen haben, sondern irgendwie auch erstmal vielleicht jetzt einfach die Brust rausstrecken und sagen, wenn wir weiter oben mitspielen wollen, wir müssen halt weiter auswärts unsere Punkte holen. Wir müssen unsere Auswärtsspiele gewinnen. Und Gott sei Dank haben wir bei den jetzt noch 16 verbleibenden Spielen noch 9 Auswärtsspiele und nur 7 Heimspiele. Das heißt, das ist ein Vorteil. Wir müssen das jetzt als Vorteil sehen. Und Ne, wir sind, also ich meine, Magdeburg ist, glaube ich, Magdeburg ist außer Konkurrenz auswärts, aber danach kommen halt wir und das können wir uns jetzt einfach mal zutrauen, dass das so eine Art Must-Win-Spiel ist und deswegen gehe ich davon aus, dass wir da gewinnen werden. Also man wird sich jetzt noch nicht genug auf Quarteng eingestellt haben und dann können wir da einfach mit, weiß ich nicht, 38% Ballbesitz die Karlsruhe anrennen lassen. Die werden halt noch nicht genau wissen, wie ihre neue offensive Identität ist. Und wir können dann irgendwie 2 oder 3 Konter setzen und das wird ausreichen. Und dann kommt in der Woche danach Ulm. Die sind wirklich auch nicht gut drauf. Und dann kann man vielleicht da sogar mal ein Heimspiel gewinnen. Und dann haben wir da die beiden Spiele am Stück, die man mal wieder gewonnen hätte, was sehr, sehr lange her ist. Ich glaube, das letzte Mal war wahrscheinlich August oder mit viel Glück September, aber wahrscheinlich war es August. Und das wäre dann ein großer Schritt in die richtige Richtung und würde, glaube ich, dann auch dafür sorgen, dass man nicht nur als Mannschaft irgendwie einen Schritt macht, sondern dass eben auch vielleicht einige Einzelspieler auch mal wieder ein bisschen den Kopf frei bekommen.
Ich möchte dem gar nicht hinzufügen, sondern das einfach so stehen lassen. Ich lasse noch eine Sache als Rausschmeißer, wenn euch dieses Plädoyer von Lou noch nicht das wohlige Gefühl rund ums Herz oder ich weiß nicht was gebracht hat, dann denkt noch parallel an den graumelierten Cesc Fabregas, Trainer bei Como, wie er gerade den 4. Offiziellen ankackt. Er ist gut gealtert, der Mann, das muss man ihm einfach lassen.
Das überrascht einen, dass der
das gut überrascht gealtert einen ist, nicht, ne? das war immer schon ein hübscher Mensch, aber dieses graumelierte, das passt. Das ist genau richtig.
In dem Sinne. Ich habe kein Bild vor Augen.
Alles gut. In dem Sinne.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.